Beziehungsweise werde ich selbstverständlich auch auf der Internetseite, die ich das letzte Mal bereits genannt habe, ankündigen, wo diese Vorlesung in Zukunft stattfinden wird. Wenn es, da das Semester doch einigermaßen fortgeschritten ist, keine Möglichkeit gibt zu tauschen, dann bin ich ehrlich gesagt da überfragt, was wir mit dieser Nachfrage machen werden. Aber ich hoffe, es gibt eine Möglichkeit. Wie gesagt, für diejenigen, die das letzte Mal nicht dabei waren, es gibt eine diese Lehrveranstaltung begleitende Internetseite, die findet sich am leichtesten, wenn man meinen Namen googelt oder auf der Hauptseite der Universität eingibt. Dort gibt es einen Verweis zu dieser Internetseite. Von der finden Sie einen Link zu meinen Lehrveranstaltungen und von den Lehrveranstaltungen zu dieser Lehrveranstaltung, wo es eben auch organisatorisches, und zwar tagesaktuell organisatorisches, zu lesen gibt. Was immer passiert, also könnte ja sein, dass ich krank werde oder sonst wie ausfalle oder was auch immer, das sollte rechtzeitig dort gepostet sein. Es empfiehlt sich also bitte jedes Mal vielleicht, weiß nicht, Sonntagsabend hier diese Seite mal in Augenschein zu nehmen und zu schauen, ob das auch stattfindet. Naja, ich kann es nicht wirklich anbieten, aber noch dazu, weil ich doch ein bisschen mobil vortrage, bewegt vortrage und deswegen unter Umständen da die Schritte verteile, ohne es zu wollen. Zum Teil geht es um diese Situation, zum Teil geht es in dieser Lehrveranstaltung, das habe ich das letzte Mal schon angekündigt, um eine Situation von Wissensarbeit, in der eine Art von Wissen, von Wissensprozessierung gefragt sein kann und unter Umständen sogar recht intensiv nachgefragt werden kann, die eigentlich ökonomisch oder sagen wir mal im klassischen, im herkömmlichen ökonomischen Rahmen nicht unbedingt das darstellt, was man sich als verwertbares Wissen vorstellt. Philosophisches Wissen im Allgemeinen, theoretisches Wissen, wissenschaftliches Wissen, ist Wissen, das, wie wir wissen, mit seiner Verwertbarkeit, mit seiner Entlohnbarkeit, mit seiner Remunerierbarkeit Schwierigkeiten hat. Und das in der Moderne offensichtlich in zunehmendem Ausmaß. Es wird in dieser Lehrveranstaltung um diese Problematik gehen. Es wird damit verbunden eben auch darum gehen, nach welchen Kriterien, was auch immer entlohnt werden soll, im Allgemeinen Arbeit, überhaupt entlohnt werden kann, nach welchen Kriterien es in der Geschichte und aktuell und vielleicht auch in Zukunft entlohnt wird, was wir so als Rahmenbedingung dieser Entlohnung, dieser Verkaufbarkeit von Wissen ansehen und wie all das mit dem in Beziehung steht, was wir so traditionell als wahres Wissen, als wissenschaftlich korrektes, als philosophisch prozessiertes Wissen ansehen. Daher der Titel nochmal, wahres Wissen, wobei das H und das S in Klammern gesetzt sind, also dieser Konnex. Das habe ich das letzte Mal schon ausführlich besprochen oder angekündigt und ich habe das letzte Mal auch bereits einen roten Faden, der sich durch die ganze Lehrveranstaltung ziehen wird, ansatzweise skizziert und ich möchte jetzt eingangs diesen roten Faden noch einmal wiederholen, das Ganze noch einmal sozusagen in Erinnerung rufen, wo sich sehr grundlegend, aus meiner Sicht zumindest, die Verbindung zwischen wahre Wissen und wahrem Wissen herstellt. Eine Verbindung, die keineswegs, das möchte ich betonen, ein Resultat der modernen Gesellschaft ist, sondern die, zumindest aus meiner Sicht, eine intrinsische Verbindung darstellt. Ein Zusammenwirken von ökonomischen und epistemologischen Effekten oder Aspekten des Wissens, von ökonomischen und erkenntnistheoretischen Aspekten, die eigentlich, wenn man zumindest wenn man es so betrachtet, wie ich das vorhabe, nicht voneinander gelöst werden können, ohne dass, naja, zumindest im Hinblick auf das, was mir wichtig erscheint, gewisse Defizite ins Spiel kommen bei der Betrachtung dieses Wissens. Das heißt, eine Kernüberlegung oder eine zentrale Überlegung meiner diesbezüglichen Überlegungen ist die, dass die ökonomischen Aspekte des Wissens und die epistemologischen Aspekte des Wissens intrinsisch miteinander verschränkt sind. Dass sie eigentlich gemeinsam betrachtet werden sollten. Und das mag einen gewissen Unterschied, eine gewisse Differenz zur klassischen Herangehensweise der Philosophie, der Wissenschaften an den Phänomenbereich Wissen darstellen. Das heißt, ich glaube, dass bis zu einem gewissen Grad in den Wissenschaften, auch in der Philosophie, eine Tendenz vorherrscht, den ökonomischen Aspekt ein bisschen hintanzustellen, was natürlich auch seine Logizität hat, was natürlich auch seine Begründung findet, darüber werden wir ausführlich sprechen, was aber eben grundsätzlich stets dafür sorgt, dass es zumindest aus meiner Sicht nicht ganz vollständigen Erfassungen oder Verortungen dieses Wissens kommt. Und dass es, das wird einen wichtigen Seitenaspekt dieser Geschichte darstellen, dass es in der Moderne immer wieder auch zu Wehklagen kommt. Also das heißt zu Unmutsäußerungen darüber, dass zum Beispiel das, was in den Wissenschaften als wahres Wissen angesehen wird, zur Ware gemacht wird, dass es ökonomisiert wird. Das heißt, dass diese Beziehung, die ich als eine intrinsische Beziehung ansehe, die ich als etwas sehr grundsätzlich, für etwas sehr Grundsätzliches halte, dass diese Beziehung sozusagen normativ gewertet wird. Und naja, wir kennen diese Problematik oder wir kennen alle sozusagen das Unwohlsein von Wissenschaftlern, wenn ihr Wissen plötzlich gefordert wird, sich zu verkaufen, und zwar unmittelbar am Markt zu verkaufen. Nicht? Selbstverständlich sind wir dort, was die Bereiche Geisteswissenschaften, Kulturwissenschaften, Sozialwissenschaften betrifft, nicht immer ganz glücklich mit der Aufforderung seitens der Politik, seitens der Wirtschaft, dass wir doch bitte darauf achten mögen, dass unser Wissen anwendbar ist. Applicability, dieses englische Schlagwort, das so wichtig geworden ist. Nicht? Dass wir etwas produzieren und etwas in den Vordergrund stellen, was sich gefälligst verkaufen lassen soll. Selbstverständlich, nicht? Also sozusagen unmittelbar darauf angesprochen, fühlen wir da einen gewissen Unmut und neigen dazu, die Politik, die Ökonomie oder von welcher Seite auch immer dieser Vorwurf kommt, zurückzuweisen oder zurechtzuweisen und darauf hinzuweisen, dass doch bitte dieses wahre Wissen, das hier prozessiert wird, im Hinblick auf die Idee des wahren Wissens prozessiert wird und deswegen eben nicht auf Verkaufbarkeit schielen soll. Die klassische philosophische Idee des Wissens, Stichwort Objektivität, Stichwort Wissenschaftlichkeit, Stichwort reine Wissenschaft, reines Wissen, wahres Wissen. Diese klassische Idee des Wissens lebt sozusagen grundlegend davon, dass sie eben nicht verkaufbar sein soll. Oder dass das Wissen eben nicht verkaufbar sein soll. Meine Herangehensweise wird sich diesbezüglich eben ein bisschen davon unterscheiden, wird aber in diesem Kontext vielleicht, so hoffe ich zumindest, irgendwie auch eine Begründung dafür liefern, warum sich in der Geschichte des Wissens, in der Geschichte der Philosophie, in der Geschichte des Wissenschaftens immer wieder so etwas wie eine Vorstellung von Objektivität, von reiner Wissenschaft, von unverkaufbarem Wissen, von einer Idee des Wissens durchsetzen hat müssen. Warum diese Idee so wichtig geworden ist, eben um dieses Wissen überhaupt prozessieren zu können, um es überhaupt weiterentwickeln zu können. Gut, der kryptischen Vorbemerkungen genug. Ich komme jetzt zu diesem roten Faden, den ich das letzte Mal schon angedeutet habe. Ich werde ihn zunächst einmal relativ abstrakt noch einmal replizieren und werde dann vielleicht auch, wenn da Diskussionsbedarf herrscht, auf ein paar Details im Weiteren eingehen. Zunächst einmal habe ich einen sehr intuitiven, einen sehr alltagsgebräuchlichen Begriff von Wissen herangezogen, ohne diesen näher zu definieren. Wir werden, ganz im Sinne übrigens meiner Herangehensweise, erst im Zuge dieser Lehrveranstaltung uns verschiedenen Definitionen von Wissen nähern. Also es geht auch explizit hier darum, nicht eine fertige Wissensdefinition zu liefern und die dann das ganze Semester hindurch stehen zu lassen und immer wieder hervorzuholen und sich nur darauf zu beziehen, sondern es geht darauf, möglichst vielfältige Perspektiven auf dieses Phänomen Wissen erstens mal zu ermöglichen und dann auch immer wieder greifbar zu haben, also immer wieder darauf zurückzukommen oder zurückkommen zu können. Dieser intuitive, alltagsgebräuchliche Begriff von Wissen, das habe ich das letzte Mal bereits betont, setzt nun daran an, dass Wissen die Welt stets in zwei Teile unterteilt, in eine gewusste Welt und eine nicht gewusste, in Klammer könnte man sagen, noch nicht gewusste Welt. Das heißt, in dem Moment, wo ich etwas weiß, das ist jetzt vielleicht so etwas wie eine Protodefinition von mir für dieses Wissen, in dem Moment, wo ich etwas weiß, habe ich sozusagen eine Welt markiert, die ich mit Wissen erfasst habe, was immer das jetzt im Einzelnen heißen mag, und einen Rest der Welt, oder wie man sich das dann vorstellen will, den ich noch nicht mit Wissen erfasst habe. Wenn man darauf abzielt, dass die Erfassung der Welt durch Wissen etwas Positives ist, wie das ja in den Wissenschaften so als Grundwert vorausgesetzt wird, ne, dann ist damit so etwas wie Bedarf für Wissen markiert. Ne? Das ist ganz klar. In dem Moment, wo ich der Meinung bin, dass der mit Wissen erfasste Teil der Welt der sinnvollere, bessere, ökonomisch verwertbarere Teil ist und das, was noch nicht mit Wissen erfasst ist, sozusagen etwas ist, das seiner Erfassung noch harrt, dann habe ich Bedarf für mehr Wissen markiert. Das ist eine Festlegung, das möchte ich betonen. Dieser mit Wissen markierte Teil ist nicht unbedingt per se besser. Es ist selbst, und das ist ein ganz wichtiger Punkt jetzt, es ist selbst eine Form von Wissen, zu wissen, dass dieser Teil besser sein soll. Nur wenn ich weiß, dass Wissen etwas Gutes ist, dann ist sozusagen diese Art der Unterscheidung, in der Art, wie ich sie gerade gezogen habe, maßgeblich. Aber das ist selbst eine Wissensentscheidung. Ich komme auf diesen Aspekt noch des Öfteren zu sprechen. Wichtig ist zunächst einmal diese Unterscheidung und der damit gegebene Bedarf für mehr Wissen, der damit initiierte Versuch, mehr Wissen zu generieren. Sie kennen den berühmten Sprüchel vom Sokrates nicht, ich weiß, dass ich nichts weiß und damit ist natürlich klar, dass ich eigentlich mehr Wissen will. Und die Wissenschaft ganz allgemein zielt grundsätzlich darauf ab, mehr Wissen zu schaffen. Besteht Bereiche ausfindig zu machen, die eigentlich noch nicht mit Wissen erfasst sind, die noch nicht gewusst werden und diese dann mit Wissen zu überziehen oder durch Wissen zu erfassen und zu wissen. Ein Bedarf für Wissen. Gut. Mit dieser Unterscheidung von gewusster und ungewusster Welt ist nun sozusagen ein Ausgangszustand markiert, zunächst einmal interimistisch markiert, also das heißt hier und jetzt einmal festgehalten, der meine weitere Wissensarbeit in gewisser Weise ausrichtet, orientiert. Ich orientiere mich jetzt an dem noch nicht mit Wissen erfassten Teil der Welt, richte meine ganze Aufmerksamkeit darauf aus. In dem Moment, wo ich ein Quäntchen dieses Bereichs wieder mit Wissen erfasst habe, wo ich zum Beispiel wissenschaftliche Forschung durchgeführt habe, die einen kleinen Erkenntnisfortschritt diesbezüglich bewirkt hat, habe ich eine neue Grenze zwischen gewusster Welt und noch nicht mit Wissen erfasster Welt gezogen. Das heißt, mein Horizont oder der Horizont des Wissens hat sich um ein Stückchen vielleicht nur verschoben. Es ist ein anderer Horizont. Und von diesem anderen Horizont kann ich nun, und das ist ein sehr entscheidender Aspekt, kann ich nun grundsätzlich andere Dinge wahrnehmen, die noch nicht mit Wissen oder noch nicht hinreichend mit Wissen erfasst sind. Das heißt, ich sehe plötzlich neues Nichtwissen. Naja, das lässt vielleicht schon ein bisschen ahnen, in welche Richtung diese Überlegung gehen soll. Wissensarbeit verschiebt kontinuierlich diesen Horizont. Und Wissensarbeit ist auch immer nur im Hinblick auf diesen Horizont oder relativ zu diesem Horizont als Wissensarbeit überhaupt definierbar oder feststellbar oder wahrnehmbar. Das heißt, nur von demjenigen Horizont, der mit der Unterscheidung gewusstes Wissen und gewusste Welt und noch nicht mit Wissen erfasste Welt gezogen wird, nur von dem aus ist überhaupt ersichtlich, was jeweils an relevanter Wissensarbeit, an Forschungstätigkeit, an Erkundungen, an Versuchen mehr zu wissen, in die Wege geleitet wird und ob das jeweils relevant ist. Um das Ganze jetzt an auch bereits gebrachten Beispielen zu erläutern, es dürfte klar sein, ich glaube, das letzte Mal habe ich das mit dem Auto schon mal ins Gefecht geworfen, nicht? Also eine Gesellschaft, die sich durch Wissensarbeit die Fähigkeit geschaffen hat, Autos zu erzeugen, ist eine Gesellschaft, die einen Teil ihres Wissens oder einen Teil ihres Nichtwissens vielleicht dahingehend in Wissen verwandelt hat, dass sie ihr Mobilitätsproblem gelöst hat. Die haben nun Autos zur Verfügung, die können herumfahren und oder sie sich gegenseitig besuchen, was immer man mit Autos tut, und haben damit eine neue Grenze zwischen gewusster Welt und noch nicht mit Wissen erfasster Welt gezogen. Diese Gesellschaft und nur diese Gesellschaft, das ist jetzt ganz wichtig, kann nun plötzlich sehen, dass im nächsten Schritt es ganz sinnvoll wäre zu wissen, wie man denn das ständig auftretende Treibstoffnachschubsproblem löst. Nicht? Oder wie man zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung so anlegt, dass da nicht dauernd irgendwelche Unfälle passieren und vieles mehr. Oder wie man die Parkplatzproblematik in großen Städten löst und vieles mehr. Das sind Probleme, die erst sichtbar geworden sind, weil zuvor das Wissensproblem, das ich jetzt als solches bezeichne, ne, das ist sozusagen diskutabel, ob das wirklich ein Wissensproblem ist, aber nichtsdestotrotz, eine ganze Menge von Wissen steckt natürlich in der Konstruktion eines Autos drinnen. Das heißt, eine Gesellschaft, die zuvor dieses Wissensproblem des Automobilbaus gelöst hat, kann nun plötzlich sehen, was für weitere Wissensprobleme zu bearbeiten sind. Das Gleiche gilt natürlich für die Wissenschaft. Erst wenn, ich weiß nicht, die Kritik der reinen Vernunft geschrieben ist, kann Hegel kommen und sagen, naja, sehr interessante Sache, aber nicht historisch genug angelegt. Wir haben nun ein Problem der historischen Entwicklung, das eben durch eine ganze Reihe Zusatzwissenschaften ins Feld oder ins Spiel gebracht worden ist, nicht Darwinismus, vieles mehr, das so im 19. Jahrhundert da diskutiert wurde. Und wir erweitern jetzt sozusagen unser Wissen, das zunächst mit dieser Kritik der reinen Vernunft da markiert worden ist, im Hinblick auf eine Welt, die zusätzlich noch entlang der Zeitdimension, also entlang der Geschichtedimension da erfasst wird, und haben damit eine neue Grenze zwischen Wissen und Nichtwissen gezogen. Um das philosophiegeschichtlich ein bisschen weiter zu spinnen, na, Sie kennen die Geschichte, dass an dieser Unterscheidung, die Hegel markiert hat, dann eine ganze Reihe von weiteren Herrschaften angesetzt hat, um eben das Ganze noch einmal zu konkretisieren, um unter anderem auch darauf hinzuweisen, dass das eine sehr idealistische Wissenskonzeption ist, die eben nicht darauf Bezug nimmt, dass dieses Wissen unter bestimmten Betriebsbedingungen geschaffen werden muss. Das heißt, die nicht darauf Bezug genommen hat, dass der soziale Kontext sehr relevant sein kann für die Prozessierung dieses Wissens. Gute Karl Marx hat das Ganze, naja, philosophiegeschichtlich sehr eindeutig interpretiert, hat gesagt, es gibt eine gewisse historische Klasse, die besonders privilegiert sei, in dieser historischen Situation besonders privilegiert sei, nun die weitere Wissensprozessierung an sich zu reißen und denjenigen Teil der Welt, der für sie interessant ist oder relevant ist, mit Wissen zu überziehen. Das proletarische Wissen, nicht? Und die weitere Entwicklung kennen wir vieles mehr. Um nur mal vorgreifend, wir werden auf all das noch sehr ausführlich zu sprechen kommen, um nur mal vorgreifend zu markieren, wie diese Markierung von Wissensständen dafür sorgt, dass von ihnen aus, und zwar wirklich nur von ihnen aus, plötzlich weitere Wissensprobleme gesehen werden können. Ich betone, eine Gesellschaft, die noch kein Auto konstruiert hat, kann nicht sehen, dass die Schaffung von Parkplätzen in großen Städten ein relevantes Wissensproblem darstellt. Das ist für die einfach kein Problem. Und das haben wir jetzt beim aktuellen Kontext nur vorgreifend einmal kurz als Exkurs erwähnt. Unter Umständen kann eben ein Politiker oder ein Ökonome, ein Wirtschafter oder ein Wirtschaftstreibender, der natürlich die Welt aus seiner persönlichen Problemsicht und aus seiner persönlichen Wissenserfahrung oder aus der Erfahrung im Umgang mit Wissen, in gewusste und ungewusste Welt unterteilt. Unter Umständen kann so ein Wirtschaftstreibender oder Politiker diejenigen Wissensprobleme einfach nicht wahrnehmen, die wir Wissenschaftler, Philosophen anhand der von uns gezogenen Unterscheidungen zwischen Wissen und Nichtwissen wahrnehmen können. Das heißt, es kann aus dieser Sicht ein grundlegendes Wahrnehmungsproblem dafür sorgen, dass die Wirtschafter und die Wissenschaftler oder auch die Politiker und die Wirtschafter und viele mehr in unserer Gesellschaft grundsätzlich andere Vorstellungen davon haben, was denn jeweils relevantes Wissen ist. Ich habe das historische Beispiel von Galilei das letzte Mal, glaube ich, angesprochen, wo Galilei diese Probleme, die berühmten Probleme gehabt hat mit der römischen Inquisition. Die katholische Kirche der damaligen Zeit konnte beim besten Willen nicht das wahrnehmen, was Galilei als relevantes Wissensproblem wahrgenommen hat. Es hat nichts genützt, dass der Inquisitor da durch das Fernrohr durchgesehen hat. Der konnte nicht sehen, was Galilei sehen konnte. Das war nicht deswegen, und das ist ein ganz wichtiger Punkt meiner Überlegungen, das war nicht deswegen, weil der gute Inquisitor zu dumm war oder weil die katholische Kirche da irgendein fehlgeleitetes Wissenskonzept gehabt hat oder sonst was, sondern das war einfach dadurch bedingt, dass den jeweiligen Wissensschritten oder Wissensarbeiten vorausgehende Wissensarbeiten anders ausgesehen haben in der katholischen Kirche und in derjenigen Wissensarbeit, die Galilei damals geleistet hat. Dass sozusagen andere Unterscheidungen zwischen gewusster und ungewusster Welt gezogen worden sind. Ich glaube, so weit in etwa waren wir das letzte Mal bereits. Es ist dies genau betrachtet eine, naja, vielleicht logische, zumindest historische Erklärung für die Spezialisierung von Wissen. Wissen ist, insbesondere anhand dieser Überlegungen, natürlich immer schon spezialisiert. Vielleicht einen kurzen Exkurs zu diesem immer schon, zu diesem Begriff des immer schon. Sie kennen die Geschichte, ich weiß nicht, wer von euch bereits mit Derrida verwandt ist, da spielt es eine sehr prominente Rolle. Es gibt Philosophie, historisch, das ist nur ein kleiner Exkurs und wir werden wahrscheinlich im Zuge des Semesters auch noch ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Es gibt philosophiehistorisch eine, insbesondere in neuerer Zeit, eine Abkehr von dem, was so als Anfangs- oder Subjekt- oder Substanzphilosophie bezeichnet wird, das heißt von der Annahme eines Ursprungs, der als solcher selbst nicht mehr hintergangen werden kann, der unbewegte Beweger bei Aristoteles oder auch der liebe Gott im Rahmen des, der katholischen Kirche und einiger anderer, das Cogito Ergo Sum bei Descartes, nicht, das kennen Sie vermutlich, zumindest vom Hören sagen all das, das sind sozusagen Ausgangspunkte, hinter die nicht mehr sinnvoll zurückgefragt werden kann. Die moderne Philosophie, insbesondere die des 20. Jahrhunderts, hat sich grosso modo darauf geeinigt, naja, in Anführungszeichen geeinigt, aber doch, dass diesbezüglich die Erfahrung gemacht werden kann, dass was immer in der Philosophiegeschichte als Substanz, als Ursprung, als Anfang markiert wurde, von weiteren Generationen erst recht hinterfragt wurde. Obwohl es sozusagen als unhinterfragbar markiert wurde, haben sich weitere Generationen gefunden, die das hinterfragt haben. In unserem Kontext heißt nichts anderes, als dass mit diesen Anfängern, mit diesen Ursprüngen natürlich eine Unterscheidung zwischen gewusster und ungewusster Welt gezogen wurde, die sich aus historischer Betrachtung als willkürliche, unter Anführungszeichen willkürliche Unterscheidung herausgestellt hat, weil sie im nächsten Schritt Wissensarbeiter dazu herausgefordert hat, diese Unterscheidung doch zu hinterfragen oder diesen Ursprung doch zu hinterfragen. Also kündigt sich bereits in diesem berühmten Begriff des unbewegten Bewegers an, naja, was soll das, wo kommt der her? Woher nehmen wir den? Jemand, der selbst bewegt, aber als solcher unbewegt ins Spiel kommt. Die moderne Philosophie, oder zumindest sehr große Teile der modernen Philosophie, findet sich damit ab, dass solche Ursprünge nicht dauerhaft stabilisiert werden können, dass sie hinterfragt werden, dass sie im Gegenteil in der modernen Wissenschaftslandschaft sogar eine Herausforderung darstellen, für Wissensarbeiter hinter diese Ursprünge zurückzufragen. Ich habe bereits darauf verwiesen, dass sozusagen in der Wissenschaft oder in der wissenschaftlichen Wissensarbeit, in der Philosophie auch natürlich, ein intrinsischer Anreiz besteht, Phänomenbereiche zu erforschen, die eben noch nicht erforscht sind, die noch nicht mit Wissen erfasst sind, und zwar auch schon deswegen, weil nur damit, darauf komme ich jetzt gleich ausführlicher zu sprechen, weil nur damit jene Betriebsbedingung geschaffen werden kann, um überhaupt diese Wissensarbeit durchzuführen. Konkret gesagt können Sie nur dadurch, dass Sie eben in den Wissenschaften bereits bisher unerforschte Phänomene zu erforschen beginnen, die Lorbeeren verdienen, die notwendig sind, damit Sie dann in diesem Wissenschaftsbetrieb eine Stelle beziehen, eine Position bekommen, die Sie soweit erhält oder die Ihnen soweit die Betriebsbedingungen zur Verfügung steht, dass Sie Ihre weitere Wissensarbeit gewährleisten können. Bitte, da hinten eine Frage. Laut.
Ich möchte mir den Vortrag ein bisschen zurückgreifen, weil ich mich dazu losgelassen habe. Die Ausgangspunkte, unter denen ich sie wirklich verkehrt habe, stellen auch eine Unterscheidung von Wissen und Nichtwissen dar, die wichtig ist, aber es ist nicht immer eine Unterscheidung nur existent und nicht existent. Weil wenn Aristoteles sagt, vor dem unbewegten Beweger gab es nicht, dann ist das keine Form von Nichtwissen, sondern dann wird
es ja negiert. Ja, es ist natürlich durchaus auch als Seinsfrage zu interpretieren, keine Frage. Und es ist sozusagen, und das wird uns besonders interessieren, im Hinblick darauf, gerade diese ontologische Basierung oder Fundierung des Wissens, ein sehr wichtiger Aspekt, der den Ausgangspunkt für weitere Wissensarbeit darstellen. Wir werden sehen, ohne diese Fundierung, ohne diese Basisontologie geht gar nichts, funktioniert die Wissensarbeit gar nicht. Im Hinblick auf das, was ich jetzt, sozusagen den Aspekt, den ich jetzt herausstellen wollte, ist allerdings so ein unbewegter Beweger, ein Ursprung, ein Anfang von allem anderen, doch etwas, das wir als moderne Menschen doch sehr deutlich als hinterfragbar erleben. Nicht? Zu Aristoteles Zeiten mag das vielleicht anders gewesen sein. Ich erinnere nur daran, dass eigentlich alle großen Religionen im Prinzip ein Hinterfragungsverbot ihres Schöpfergottes, ihres ideellen Zentrums kennen. Und dass dieses Hinterfragungsverbot natürlich auch sehr wirksam gewesen ist und damit die ontologische Basis dargestellt hat, auf der dann die weitere Wissensarbeit dieser Epistemen, dieser Wissenskonstrukte gewährleistet werden konnte. Aus heutiger Sicht sind wir allerdings, und das ist sozusagen die heutige Sicht, ist für mich hier der Ausgangspunkt meiner Überlegungen. Aus heutiger Sicht sind wir allerdings sehr vertraut mit dem Umstand, dass was immer von irgendjemand als unhinterfragbar markiert wird, behauptet wird, von irgendjemand anderen nahezu bereits in Echtzeit dann doch hinterfragt wird. Also das dürften wir sozusagen auch als Philosophen zu unserer eigenen Betriebsmaxime gemacht haben, verinnerlicht haben. Es geht in der Philosophie um Problembewusstsein. Es geht darum, dass sie auch das, was ich jetzt schildere, selbstverständlich hinterfragen, problematisieren. Es wäre fatal, wenn sozusagen das, was ich hier jetzt gerade vortrage, den Endpunkt alles Wissens markieren würde, der nicht mehr hinterfragt werden soll. Nicht? Dürfte klar sein, dass sozusagen diese Überlegung, die ich hier vorführe, gerade davon lebt, dass auch sie nur eine interimistisch temporär stabilisierte ontologische Basis zur Verfügung stellt, die von sich allerdings sehr genau weiß, dass sie eben hinterfragt wird. Die von sich weiß, dass sie ein Bestandteil des modernen Wissensbetriebs ist. Und dieser Wissensbetrieb darauf abzielt, alles zu hinterfragen, was temporär wie auch immer stabilisiert wird. Ist das eine Antwort auf Ihre Frage? Ich bin mir nicht so sicher. Aber vielleicht zunächst einmal. Ne? Wir werden auf diese ontologischen Fragen noch sehr eingehend zu sprechen kommen. Ich möchte vorerst, ich glaube, ich habe das letzte Mal dann noch angedeutet, bin ich nicht ganz sicher, aber ich möchte vorerst noch diesen Konnex zu den ökonomischen Aspekten des Wissens herstellen, der diesbezüglich sehr wichtig ist. Wissen. Ach ja, das war der Exkurs zu immer schon. Also die moderne Philosophie hat sozusagen verinnerlicht, dass der Hinterfragungsprozess grundsätzlich unendlich abläuft und diesbezüglich auch auf ein immer schon rekurriert. Also auf etwas, was sozusagen nicht als Anfang festgehalten werden kann, sondern auf etwas, das immer schon stattfindet. Was immer das heißen soll. Aber es wird so ganz allgemein, wenn Sie es in der Literatur finden, bei Derrida recht häufig. Es stammt scheinbar von Charles Sanders Peirce, dieses immer schon, nicht die Betonung des immer schon, in the long run und ähnliche Bezeichnungen diesbezüglich sind en vogue. Damit ist sozusagen diese grundsätzliche Revidierbarkeit dessen, was so temporär als Wissen stabilisiert wird, angedeutet. Und dieses immer schon habe ich in dem Kontext verwendet, der den Umstand bezeichnet, dass Wissen immer schon spezialisiert ist. Jetzt könnte man natürlich sagen, na klar, also unser modernes wissenschaftliches Wissen ist deutlich spezialisierter als, ich weiß nicht, das Wissen, das so allgemein zu Zeiten von Aristoteles vorgeherrscht hat. Also wir haben einen hochspezifischen Wissenschaftsbetrieb, wir sind gewohnt, mit hochspezialisierten Wissensarten umzugehen, die auch miteinander zu konfrontieren, miteinander kollidieren zu lassen und vieles mehr. Also insofern sind wir mit dem Begriff spezialisiertes Wissen heute vielleicht vertrauter, als das in früheren Zeiten der Fall sein mag. Nichtsdestotrotz behaupte ich nun mal, dass auch zu Zeiten Aristoteles das Wissen relativ gesehen bereits spezialisiertes Wissen, grosso modo gewesen. Sei es wie sei, ich komme vielleicht auch darauf noch ausführlicher zu sprechen, spezialisiertes Wissen, das bezeichnet gewissermaßen der Terminus, ist nun per se Wissen, das nicht von allen anderen Gesellschaftern, Mitgesellschaftern zu allen Zeiten nachgefragt wird. auch nicht nachgefragt werden kann. Auf das komme ich jetzt gleich ausführlicher zu sprechen. Spezialisiertes Wissen ist eben nicht Common Knowledge, Allgemeinwissen oder was auch immer. Spezialisiertes Wissen ist immer das Wissen von Spezialisten. Und Spezialisten sind solche, die ausgehend von einer spezifischen Wissensunterscheidung, das heißt einer Unterscheidung zwischen gewusster und nicht gewusster Welt, bestimmte Fragestellungen weiter verfolgt haben, versucht haben, von da ausgehend ihre Forschungstätigkeit, ihre Wissensarbeit zu forcieren und damit sich ein Wissen geschaffen haben, das sich eben dann als solches grundsätzlich von dem Wissen unterscheidet, das vielleicht andere Mitgesellschafter ausgehend von ihrer Wissensunterscheidung ins Spiel gebracht haben. Ein sehr anschauliches Beispiel diesbezüglich, vielleicht, wenn Sie sich, ich weiß nicht, irgendeine fiktive steinzeitliche Gesellschaft vorstellen, die, so wollen wir zunächst annehmen, ich betone, das ist eine idealtypische Annahme, die eben ihre primären Problemlösungsaktivitäten auf die Jagd ausrichtet, auf die Jagd von steinzeitlichen urtümlichen Tieren. Diejenigen, die schon ein paar Mal in meiner Vorlesung waren, werden dieses Beispiel bereits kennen. Ich bitte diesbezüglich um Entschuldigung, aber es ist trotzdem immer wieder lustig, sich das ein bisschen zu vergegenwärtigen und das beleuchtet vielleicht doch einige Aspekte, die bei dieser ganzen theoretischen Abhandlung nicht so ins Spiel kommen. Nichtsdestotrotz, diese Steinzeitgesellschaft widmet sich primär der Jagd. Nehmen wir mal an, es ist eine undifferenzierte Gesellschaft, keine arbeitsteilige Gesellschaft, was immer das heißen soll zunächst einmal. Sie arbeitet nur an der Beschaffung oder der Jagd von wilden Tieren, Nahrungsmitteln, die eben ihren Erhalt, ihre Existenz sichern sollen. Es stellt sich heraus, dass diese Gesellschaft Probleme damit hat, sich jeweils von dem Normalzustand, in dem sie sich vor der Jagd befindet oder jenseits der Jagd befindet, in den Momenten, wo sie eben gerade nicht Jagd befindet, hinreichend sicher in jenen Zustand zu geraten oder zu kommen, der sich für die Jagd besonders eignet. Jetzt stellen Sie sich vor, die wilden Tiere sind tatsächlich irgendwie, was nicht so, Dinosaurier oder Säbelzahntiger und was auch immer, Mammuts und fürchterlich böse und blutrünstig und die Jäger sind jetzt gerade da, ich weiß nicht, friedlich am Lagerfeuer vereint, entspannt, ruhig, haben die Muße, da ich weiß nicht, einen Sternenhimmel zu betrachten und vieles mehr und plötzlich sollen sie so einen Säbelzahntiger jagen. Es stellt sich, und das lässt sich ethnologisch an einer ganzen Reihe von Stammesgesellschaften nachweisen, es stellt sich als sinnvoll heraus, dass diese Gesellschaft, diese Jagdgesellschaft, Einrichtungen schafft, in denen sie sich spezifisch auf die Jagd vorbereitet, sprich, in denen sie zum Beispiel versucht, ihren Adrenalinspiegel so weit aufzupuschen, dass sie dann in der Lage ist, diese Säbelzahntiger wirklich zu erlegen und sie erfolgreich zum Nahrungsmittel zu verwurschen. Das heißt, die Arbeit der Existenzsicherung, die Arbeit der Jagd bringt es bereits mit sich, diese undifferenzierte, einfache Form der Arbeit bringt es bereits mit sich, dass neben der Jagd eigentlich noch eine andere Tätigkeit ins Spiel kommt, nämlich die der Vorbereitung für die Jagd. Wenn Sie nun dieses Beispiel ein bisschen weiterdenken und schon ein bisschen differenziertere Gesellschaft ansehen, dann wird man sich leicht vorstellen können, dass die Jäger Frauen und Kinder haben, die gewöhnlich nicht mit zur Jagd gehen und dass wenn die Jäger von der Jagd zurückkommen und da über sie wie Blut gedrängt sind und da jetzt gerade ein Mammut erlegt haben oder was auch immer, entsprechend aufgepusht sind, dass sie nicht der beste Umgang für ihre Frauen und Kinder sein werden. Naja, das kann man sich gut vorstellen. Das heißt, es wird sinnvoll sein, nach der Jagd noch einmal so etwas wie eine Quarantänestation einzubauen, die dafür sorgt, dass diese heimkehrenden Jäger zunächst einmal ihr Mütchen kühlen, bevor sie dann wieder auf ihre Kinder und Frauen losgelassen werden. Diese Quarantänestation ist etwas, ich weise nur darauf hin, dass sie auch im modernen Arbeitsleben durchaus auf Schritt und Tritt finden, wenn Sie darauf achten. besonders herausgestellt. Diesbezüglich wurde immer wieder der sogenannte Angestelltenapparativ oder Digestiv, der eben da schnell noch ein Achtel kippen lässt, bevor man dann wieder heimgeht und vieles mehr, weil man sich sozusagen von der Arbeit doch ein bisschen entspannen will, damit man dann wieder und Ähnliches. Worauf ich hinaus will, ist, dass sozusagen diese Rahmenbedingungen, die eigentlich mit der primären Arbeitsform gar nichts zu tun haben, doch eine wichtige Betriebsbedingung für die Arbeit selbst darstellen. Auch Wissenschaftler haben solche Rahmenbedingungen, die ihre spezifische Form der Arbeit ermöglicht. Denken Sie daran, der insbesondere heute immer wieder herausgestellte Aspekt von wissenschaftlichen Konferenzen, Kongressen, der eigentlich gar nicht primär jetzt darin besteht, dass man da die neuesten Forschungsergebnisse vorstellt, Kollegen zur Diskussion stellt, sondern der vielmehr in den informellen sozialen Kontakten nach oder neben dem eigentlichen Kongress besteht. Also die Wissenschaftler sind viel mehr heutzutage sehr viel mehr erpicht, nach dem eigentlichen Kongress dann gemeinsam auf ein Seitel Bier zu gehen oder vielleicht auch ein Grill, um da all das zu besprechen, was man eigentlich in dem sehr formalen Rahmen des Kongresses eh nicht wirklich besprechen kann, wo viel zu wenig Zeit herrscht. Also diese informellen Bedingungen des Wissenschaftsbetriebs sind heute natürlich sehr wichtig, werden auch mittlerweile mehr und mehr erforscht. Und das ist das Interessante, nicht? Dass sozusagen die Aufmerksamkeit, das stelle ich mal jetzt auch ein bisschen in den Raum, um auf Weiteres vorzubereiten, dass die Aufmerksamkeit der analytischen Erfassung dessen, was wir da mit Wissen tun, shiftet. Und zwar von der eigentlichen, vom eigentlichen Kern der Wissensarbeit hin zu den Rahmenbedingungen der Wissensarbeit. Aber dies vielleicht nur zunächst einmal als Vorgriff auf Weiteres oder als Vorbereitung auf weitere Überlegungen. Grundsätzlich zeigt das Beispiel der steinzeitlichen Jagdgesellschaft sehr deutlich, dass jede Arbeit dazu neigt, die Arbeitsbedingungen zu differenzieren. Eine Gesellschaft, die hinreichend wahrscheinlich wilde Tiere jagt, das heißt, die sich ihre Nahrungsmittel zur Verfügung stellt, ist oder tut gut daran, auch eine bestimmte Aufmerksamkeit der Vorbereitung und der Nachbereitung der Jagd zu widmen. Das heißt, und das habe ich vorher angedeutet, sie werden in jeder Jagdgesellschaft gewisse Zeremonien, vielleicht sogar gewisse Institute, also das heißt Häuser, die besonders am Dorfrand untergebracht sind oder bestimmte Räumlichkeiten oder Plätze, die sich irgendwo am Weg zur Jagd befinden, vorfinden. Also das heißt, sie werden, das lässt sich ethnologisch recht schön zeigen, gewisse Einrichtungen finden, die speziell darauf abzielen, für die Arbeit der Jagd vorzubereiten und die natürlich von sich her dann selbst wieder Arbeit machen. Das heißt, die Gesellschaft, die sich das leisten kann, diesbezüglich besonders effektiv auf die Arbeit vorzubereiten, wird vielleicht so etwas wie einen Zeremonienmeister abstellen, der dafür sorgt, dass die Jäger da jeweils recht gut vorbereitet sind oder dann im Nachhinein auch wieder ein bisschen abgekühlt werden. Und wenn sich die Gesellschaft besonders leisten kann, dann wird sie nicht nur einen Zeremonienmeister, sondern ein ganzes Ritual ausbilden, wo halt mehrere Zeremonienmeister dafür sorgen. Und sie wird Häuser bauen, wo diese Zeremonien abgehalten werden, Tempel, Kirchen, vieles mehr. Na, sie können diesen Gedanken selbst zu Ende spinnen. Sie haben unmittelbar aus einer ursprünglich undifferenzierten Gesellschaft, einer, die sich primär nur auf die Jagd konzentriert hat, eine Gesellschaft, die zumindest jetzt Zeremonien, Rituale und vieles mehr handhabt, pflegt, eine gewisse Kultur vielleicht entwickelt und sich nicht mehr nur auf die Jagd konzentriert. Das heißt, sie haben eine differenzierte Gesellschaft und sie haben in dieser Gesellschaft differenzierte Arbeitsarten. Und sie haben zumindest mit dem, was die Zeremonienmeister tun, dann doch auch sehr deutlich bereits eine Art von Wissensarbeit markiert, die sich aus sich selbst heraus spezialisiert, die gar nicht anders kann, als sich im Hinblick auf die jeweils von ihr gezogenen Unterscheidungen zwischen gewusster und ungewusster Welt weiter zu spezialisieren. Was bedeutet das nun? Sie haben einen Gesellschaftsteil, der jagen geht, und Sie haben einen Gesellschaftsteil, idealtypisch jetzt isoliert herausgestellt, ne, der sich mit diesen Zeremonien beschäftigt. Und Sie haben auf beiden Seiten, wenn das über mehrere Generationen oder über längere Zeiträume stattfindet, eine gewisse Wissensentwicklung. Das heißt, die Jäger werden, wenn sie geschickt sind und wenn sie das bei der Jagd aufgewandte Wissen da ein bisschen kultivieren und systematisieren und ihren Nachgenerationen jeweils vermitteln, eine bestimmte Kultur des Jagens ausbilden, einen gewissen Wissensstand ausbilden, der sozusagen für sie die Unterscheidung zwischen gewusster und ungewusster Welt markiert. Und auf der anderen Seite werden vielleicht, wenn sich das die Gesellschaft leisten kann, auch die Priester eine gewisse Kultur ausbilden, einen gewissen Wissensstand entwickeln, der für sie die Unterscheidung zwischen gewusster und ungewusster Welt darstellt. Das heißt, die jeweils von den jeweiligen Positionen aus gesehenen Probleme, das heißt diejenigen noch nicht gewussten Bereiche, die nun erforscht werden sollten, werden sich unterscheiden. Dürfte klar sein. Das heißt, die Jäger müssen den Priestern oder den Zeremonienmeistern vermitteln, dass das, was sie da tun wollen, gefälligst relevantes Wissen ist, und die Zeremonienmeister müssen das auf der anderen Seite den Jägern vermitteln. Warum müssen sie das vermitteln? Dürfte klar sein. Weil beide einander benötigen. Die Jäger können nämlich nur effektiv jagen, wenn die Zeremonienmeister sie auf diese Jagd entsprechend vorbereiten oder sie nachbereiten. Und auf der anderen Seite können die Zeremonienmeister selbstverständlich nur dann effektiv ihre Zeremonien abhalten, ihre Rituale stattfinden lassen oder sie auch weiterentwickeln, wenn die Jäger mit dem, was sie da erjagen, dafür sorgen, dass die Zeremonienmeister was zum Beißen haben. Dürfte klar sein. Diese Spezialisierung, diese Arbeitsteilung, die auf beiden Seiten stattfindet, ist nicht möglich, wenn nicht eine Mindestform von sozialem Austausch zwischen den Arbeitsleistungen, zwischen den Arbeitsprodukten und den spezifischen Wissensständen, die die beiden Spezialarbeits- oder Spezialwissensstränge da ausbilden, stattfindet. Das heißt, um diese speziellen Arbeiten da überhaupt stattfinden zu lassen, und damit kehre ich zurück zu unserer Wissensarbeit, um dieses Spezialwissen überhaupt prozessierbar zu machen, ist so etwas wie Austausch notwendig. Ein grundsätzlicher Tausch. Die Dinge klingen vielleicht alle zunächst einmal trivial, sind aber natürlich von großer Reichweite. Wenn Sie jetzt nämlich wieder diesen epistemologischen Aspekt in Betracht ziehen, den ich vorher markiert habe, dann stellt sich natürlich sofort die Frage, wie denn dieser Austausch überhaupt stattfinden kann, wo doch die Jäger aus ihrer spezifischen Sicht nur die für ihre Wissensstände relevanten Arbeitsprodukte, Arbeitsleistungen überhaupt nachfragen können und die Zeremonienmeister aus ihrer Sicht ebenfalls nur die für ihre Leistungen oder für ihre Problemlösungsaktivitäten relevanten Dinge nachfragen können. Oder, um das vielleicht an einem neuzeitlicheren Beispiel ein bisschen deutlicher zu markieren, wie kommt ein Austausch zustande zwischen, ich weiß nicht, Philosophen, die wie wir hier hochspezifische, sehr abstrus klingende Wissensprobleme zu prozessieren versucht, zu lösen versucht, mit jemand, der aus seiner spezifischen Problemsicht, so ich weiß nicht, aufgrund der Vorleistung seiner spezifischen Vorgänger vielleicht Schuhe produziert oder landwirtschaftliche Produkte produziert oder, ich weiß nicht, politische Debatten im Parlament führt und vieles mehr. Diejenigen können per Definition nicht sehen, dass das, was wir hier tun, relevant ist. So wie wir eigentlich per Definition nicht vollständig sehen können, dass das, was im Parlament geschieht oder in der Landwirtschaft oder sonst wie, in irgendeiner Art und Weise relevant ist. So, jetzt habe ich mit meinem eigenen Beispiel einen sehr entscheidenden Punkt markiert. Selbstverständlich könnte, ich meine zunächst einmal die Frage, gibt es diesbezüglich schon Diskussionsbedarf oder Nachfragen? Vielleicht kommt ja auch die Frage, die ich gerade beantworten will, von Ihrer Seite.
Ja? Es muss ja irgendeinen Nutzen haben für die anderen. Ne? Also es muss ein Produkt entstehen, das für die anderen von Vorteil ist. Weil sonst wird es nicht funktionieren.
Richtig. Was wäre der Nutzen von dieser philosophischen Veranstaltung hier, nicht? Für Landwirte?
Ja, wenn man es vielleicht ein bisschen vereinfacht und vielleicht ein bisschen abstimmt auf das Denken, was jetzt wie ein Landwirt denkt, dann kann man es ihm ja vielleicht so rüberbringen, dass es ihm vielleicht von mir aus in der Freizeit Spaß macht, es zu lesen, dass er sich nicht so stark spezialisieren muss, dass man es einfach auf ihn abstimmt, auf seine Bedürfnisse, dann ist es eben verkaufbar.
Vorgreifend, Sekunde, ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, nicht? Es wird gar nicht, also jetzt im Hinblick auf das, was wir hier tun, wird es gar nicht anders gehen, als in irgendeiner Art und Weise zu versuchen, dieses Wissen, ich sage jetzt mal, herunterzubrechen, wobei herunter nicht wertend gemeint sein soll, sondern jedenfalls in einer Art und Weise zu verkürzen, dass es eben dann vielleicht im Rahmen von populärwissenschaftlichen Schriften oder sonst einer größeren gesellschaftlichen einem größeren Gesellschaftsteil vermittelt werden kann. Das ist ein wichtiger Aspekt von unserem Wissen. Aber die Problematik, die sich damit sofort stellt, ist natürlich gerade in der modernen Zeit die, dass auch das, dieses Herunterbrechen, das Schreiben von populärwissenschaftlichen Schriften sehr schnell dazu neigt, sich zu spezialisieren. Wir kennen diese Problematik. Auch in der Wissenschaftsjournalistik gibt es natürlich mittlerweile eine ganze Reihe von Spezialisten, die nichts anderes tun, als eben Vermittlungsmöglichkeiten herzustellen. Auf der anderen Seite stellt sich diesbezüglich die Problematik, dass natürlich die Wissenschaftler selbst, so wie wir hier zum Beispiel, die jetzt wirklich am, sagen wir mal, fortgeschrittensten Spezialisierungsstrangs ihres jeweiligen Wissens da sehr problemorientiert tätig sind und da neue Probleme zu erforschen versuchen, ein neues Wissen zu schaffen versuchen, dass die unter Umständen vielleicht gar nicht Zeit haben, sich mit dem Vermitteln von Wissen, ich weiß nicht, zum Beispiel an Landwirte, wobei das jetzt bitte in keiner Weise pejorativ gemeint sein soll, zu bemühen und ähnliches. Also Sie sehen, da ist eine grundsätzliche Diskrepanz im Spiel, die sozusagen avanciertestes Wissen von dem, was in irgendeiner Art und Weise vermittelbar sein muss, um eben den Social Exchange, also den Austausch sicherzustellen, grundsätzlich trennt oder entfernt und damit Probleme schafft. Stichwort auch vorgreifend auf Überlegungen, die noch kommen werden, Elite-Universität auf der einen Seite und andererseits Baccalaureatsstudien. Nicht? Also die Universität, die genau im Prinzip von der Einheit von Lehre und Forschung lebt, die mitteleuropäische, gute alte Universität, die sich gewissermaßen über diese Einheit von Lehre und Forschung definiert, erlebt momentan eine Differenzierung, die eben zwischen in diesem vielbesprochenen tertiären Bildungssektor noch einmal eine Zwischenebene einzieht. Nicht? Sozusagen das Forschungswissen, das in dieser Einheit von Lehre und Forschung als Bildungswissen noch vermittelbar ist, also aktuell zumindest vermittelbar sein soll, per Definition im Trend von dem, was dann in Baccalaureatsstudien zum Beispiel verkauft werden soll. Nicht? Also da verzichtet sozusagen ein Teil der Wissenschaft auf eine unmittelbare Vermittlungstätigkeit, wie sie gegenwärtig noch stattfindet, in der Form von Lehre, von universitärer Lehre. Aktuell, das dürfte bekannt sein, sind wir ja dazu gehalten, sowohl zu forschen als auch zu lehren. Beziehungsweise dürfen wir hier nur lehren, wenn wir nachgewiesen haben, dass wir wirklich am avanciertesten Forschungswissen sozusagen zumindest beigetragen haben, was immer das jetzt wieder heißen soll. Auch darüber werden wir noch sprechen. Also, nur um diese grundsätzliche Problematik zunächst einmal zu markieren, erwähne ich all diese Aspekte. Sie wollten noch was sagen?
Ich glaube, das hat sich inzwischen erledigt, aber ich wollte nochmal nachfragen, also wenn ich jetzt mit meinem eigenen Horizont jetzt zum Beispiel einem Landwirt das beibringen möchte, dann müsste ich ja meinen eigenen Horizont sozusagen hinterfragen und die Frage stellen, wie komme ich zu meinem Horizont, wie könnte dann der Landwirt zu meinem Horizont kommen? Und die Frage, wie ich zu meinem Horizont komme, ist irgendwie meiner Ansicht nach, ich kann da zu keinem klaren Ergebnis kommen.
Heißt das, Sie wissen nicht, wie Sie zu Ihrem Horizont kommen?
Eigentlich nicht. Also ich könnte es im Nachhinein so und so sagen, nur ob das dann die Wahrheit ist,
steht. Na, überlegen wir mal, Sie haben also mindestens in Österreich nicht eine Mittelschule, also ein Gymnasium besucht. Sie sind in einem bestimmten Kontext, sozialen Kontext sozialisiert worden, der Sie doch universitäres Wissen immerhin noch als relevantes Wissen wahrnehmen hat lassen. Nicht? Also Sie haben doch irgendwie die Überlegung, dass Sie vielleicht bessere Berufschancen haben werden, wenn Sie ein Universitätsstudium absolvieren. Sie haben vielleicht auch ein gewisses Interesse für solche philosophischen, abstrakten Zusammenhänge mitbekommen. Nicht all das hat dafür gesorgt, dass Ihre Unterscheidung zwischen gewusster und ungewusster Welt eine ist, von der aus Sie diese Art der Wissensprozessierung, die wir hier tun, als für sich relevant wahrnehmen. Ne?
Ja, also relevant ist.
Nur um das kurz gegenüberzustellen, nicht, der Landwirt hat selbstverständlich, und das ist ein entscheidender Punkt, der hat, das kann ich gar nicht stark genug betonen, der hat selbstverständlich extrem komplexe und unseren Tätigkeiten hier durchaus gleichkommende Wissensarbeiten oder Vorleistungen erbracht, um eben zu dem Wissen zu kommen, das ihn befähigt, zur richtigen Zeit auszusehen, zur richtigen Zeit zu ernten, ich weiß nicht, einen Traktor wieder zu reparieren oder die Kühe zu melken. Also bitte, ich wäre von all dem grenzenlos überfordert. Das ist weit jenseits meines Horizonts. Also, um es brutal zu sagen, ich bin froh, wenn ich halbwegs heil auf der Heide beim Wandern an den Kühen vorbeikomme. Ne? Das ist sozusagen mein unmittelbarer Berührungspunkt zu landwirtschaftlichem Wissen. Ja, ja bitte. Geht es ein bisschen lauter? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das nicht ein bisschen zumindest auf das zielt, was ich gerade besprechen wollte. Deswegen bin ich jetzt versucht, das vorzuziehen und Ihre Frage erst nachher zu beantworten. Jetzt hat der Kollege noch, vielleicht wollen Sie das ja sagen, was ja, ich eigentlich die ganze Zeit...
Vielleicht kann man in dem Sinne ja sagen, ich glaube wirklich, die eigenen sagen, Geld ist zum Beispiel eine Transformationseinheit für diesen gesellschaftlichen Wert.
Geld. Ja, selbstverständlich. Wir werden auf den Aspekt des Geldes noch sehr ausführlich zu sprechen kommen. Ja.
Ist nicht auch bei dem sozialen Austausch wichtig zu differenzieren, dass es ja für den um den Landwirt jetzt wieder das Beispiel, für uns ist ja das Wissen, wie er zu der Produktion des Käse kommt, nicht wirklich relevant. Für uns ist das Ergebnis seines Wissens dann relevant. Wir wollen sehr wohl sein Wissen vom Käse an sich. Ja. Und wir brauchen alles Wissen seine Schritte. Das ist richtig, ja, und daher ist es ja wichtig, dass sozusagen die spezialisierte Gruppe ja dann aufgrund ihres Gesamtwissens sozusagen auch entscheiden kann, was denn Wissen ist für eine andere Gruppe wichtig. Ein Nicht-Philosoph muss ja eben nicht jetzt 2 Stunden die Woche hier reinsitzen, um dann im Endeffekt aber doch
Quintessenz haben, weil das machen ja wir als Spezialisierten, setzen uns rein, machen die Arbeit und können ihm so eine Quintessenz, und er hat dann genauso was davon, aber er ist ja gar nicht an dieser Spitze. Das heißt, wahrscheinlich eine Unterscheidung zwischen der Wissensarbeit und dem Wissensergebnis.
Ich würde jetzt spontan sagen, zwischen Manifestationsform des Wissens, Landwirte, das jetzt in dem Fall den Käse darstellt, und auf der anderen Seite von Philosophen, das jetzt vielleicht Bücher oder, und das ist auch ein entscheidender Aspekt, natürlich dann auch euch fertig Berufsqualifizierte bezeichnen. Also in dem Moment, wo ihr den akademischen Abschluss da erworben habt und hinausgeht auf den Arbeitsmarkt, um einen Job zu finden, dann seid ihr jemand, die so quasi diese Wissensstände manifestieren. Zumindest mit dem Diplomtitel oder Doktortitel oder was auch immer dann nach außen hin signalisieren. Und das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, auf den wir sehr ausführlich zu sprechen kommen. Jetzt bin ich trotzdem ein bisschen verwundert, dass eigentlich der Knackpunkt, auf den ich die ganze Zeit hinaus will, jetzt noch nicht gefallen ist. Gerade anhand dieser beiden Beispiele, nämlich Landwirte und Philosophen, es dürfte doch unmittelbar einsichtig.
Ja? Ja, ich hätte noch was zu sagen, und zwar, wenn ich doch, also wenn sich die Gebiete, also wenn sich die Wissensgebiete doch immer mehr aufteilen und immer spezialisierter werden, dass auch das Wissen immer spezialisierter wird und dementsprechend auch, wie man vorhin schon gesagt hat, die Quintessenz doch immer spezialisierter wird. Und das heißt eigentlich, dass ich, also um jemanden etwas, um etwas die Quintessenz vermitteln zu können, muss auch derjenige doch auch eine gewisse Grundlage mitbringen. Und wenn er die nicht hat, dann interessieren das doch nicht. Und dementsprechend sind dann auch Entscheidungsträger der Gesellschaft, die nicht unbedingt notwendigerweise jetzt direkt sich in der Landwirtschaft auskennen, dennoch aber Entscheidungen über die Landwirtschaft treffen müssen, doch nicht auf den neuesten Stand und können ihre Entscheidungen ja nicht auch von den akuten Problemen herleiten. Das heißt, ihre Grund, also die Allgemeinbildung muss dementsprechend aufsteigen, um mit dem Spezialwissen etwas anfangen zu können.
Eben, also es dürfte klar sein, dass sozusagen eine Grundvoraussetzung für die Art der Wissensspezialisierung, wie sie heute auf europäischen Universitäten da versucht wird, darauf aufbaut, dass sozusagen das Allgemeinwissensniveau der Gesellschaft doch ein relativ hohes ist. Das dürfte klar sein, dass das nicht funktioniert, wenn man, ich weiß nicht, in Afrika, ohne das jetzt wieder pejorativ da irgendwie, man muss vorsichtig sein, weil das ist natürlich alles auch historisch irgendwie sehr brisante Themen sind, ohne sozusagen, ich weiß nicht, nach Kinshasa eine europäische Universität, Elite-Universität hinzusetzen und das nötige Umfeld dafür außer Acht zu lassen, ist ähnlich wie fatal, und das behaupte ich jetzt mal so ein bisschen als provokante Meldung in den Raum gestellt, ist ähnlich fatal wie in den Irak zu gehen und dort mit Bomben und Trompeten ein Demokratiemodell etablieren zu versuchen, das im Prinzip in der gesellschaftlichen Situation keinen Halt findet, weil eben die Situation eine andere ist, nicht? Also das dürfte klar sein, dass da eine ganze Reihe von Vorleistungen und Nebenleistungen und Netzwerkleistungen notwendig sind, um eben da eben das, was wir hier als wissenschaftliches Wissen bezeichnen, zu prozessieren. Sekunde nur, und es dürfte auch klar sein, dass natürlich mit so Lehrveranstaltungen nicht gemeint ist, dass ihr alle, ich sage jetzt mal 100, 120 Leute vielleicht, unbedingt genau in der Art und Weise Philosophen werdet, wie ich da jetzt einer zu sein versuche, was immer das jetzt wieder heißt, ne? Sondern dass eben eine ganze Reihe von euch vielleicht sich auf irgendwelche anderen Tätigkeiten spezialisiert, aber dann sich irgendwann mal erinnert und sagt, ah, da war die Art von Weltsicht in dieser Vorlesung und das könnte jetzt irgendeine Relevanz haben oder auch nicht und vieles mehr. Nicht? Also ist ganz klar, dass das sozusagen auf unterschiedlichsten Ebenen sehr vernetzt dafür gesorgt wird, dass dieses Wissen in unserer Gesellschaft überhaupt tragfähig oder bearbeitbar wird. Es dürfte aber auch klar sein, dass aus sich heraus, das betone ich auch vorgreifend, auf noch sehr grundlegende Überlegungen diesbezüglich, dass in dieser Hinsicht auch sehr grundsätzlich daran gearbeitet wird, dass die aktuellen Betriebsbedingungen, die dieses hochspezialisierte Wissen zurzeit stattfindet, tendenziell zumindest untergraben werden. Das Beispiel, das ich jedes Jahr immer wieder bringe, ist, und ich habe es glaube ich auch schon erwähnt, das ist der Umstand, dass sehr viele von euch Probleme haben werden, einen Erwerbsarbeitsplatz zu finden nach Abschluss dieses Studiums. Und dass damit, wenn tatsächlich der traurige Umstand eintritt, dass dann vielleicht einige Jahre Arbeitslosigkeit herrscht und, oder was nicht, vom Sozialamt gelebt werden muss, dass damit, zumindest im herkömmlichen Sinn, nicht unbedingt was Produktives da gewährleistet wurde, nicht? Sondern im Gegenteil, eher etwas hervorgerufen wurde, was dann der Gesellschaft Kosten verursacht. Jetzt habe ich eine Hand noch gesehen und dann komme ich aber zu dem Punkt, den ich ansprechen will. Ja,
ja, ich glaube, das Entscheidende ist ja, dass ein Nutzen daraus entsteht für andere Gruppen und dass man das eben vermitteln kann. Und weil wenn das nicht nützlich ist für andere Gruppen, nur für die Spezialisten, dann ist das unter nutzloses Wissen. Vor allem, wenn es für andere, dann kann man es nicht verkaufen und das ist das Entscheidende.
Ja. Es ist nur, Sie haben ganz recht, natürlich nicht, aber aus der Sicht, die ich da vorher zu entwickeln versucht habe, ist nur die grundsätzliche Frage, was Nutzen denn überhaupt heißt, nicht? Da kann unter Umständen für jemanden, der was hat da politische Entscheidungen über das Fortleben oder die weitere Entwicklung von Universität, Nutzen etwas ganz anderes bedeuten, als das Wort Nutzen für einen Philosophen oder für einen Wissenschaftler bedeutet, nicht? Und das Problem besteht dann sozusagen, wenn man das so nennen will, einen Durchschnittswert von Nutzen zu finden, der die Gesellschaft doch so weit integriert, dass sie weiterhin ihre hochspezialisierten Problemlösungstätigkeiten fortführen kann. Das ist sozusagen das Grundproblem, das ich hiermit markiert habe. Jetzt möchte ich aber doch auf einen Punkt zu sprechen kommen, der vielleicht deswegen jetzt nicht angesprochen wurde, weil ich gewisse Dinge in meinen Vorreden so besonders betont habe, der aber meines Wissens dann doch gerade an dieser Stelle oder gerade im Vergleich von landwirtschaftlichen Arbeiten und von philosophischen Arbeiten doch sozusagen fast Widerspruch hervorruft. Nicht? Der Umstand ganz einfach, dass so intuitiv, spontan, alltagsverständlich gesprochen, naja, wir Philosophen kaum daran vorbeikommen, dass der Käse oder die Milch oder das Getreide des Landwirts von uns von größter Relevanz ist. Wir würden verhungern. Der Landwirt aber doch bis zu einem gewissen Grad wahrscheinlich ohne Philosophen recht gut zurande kommt. Ne? Das heißt, man könnte, und diese Problemsicht wurde in einer bestimmten philosophischen, historischen Debatte besonders herausgestellt, man könnte zu der Ansicht kommen, dass Existenzbedingungen, Lebensnotwendigkeiten, Nahrungsmittel, was halt Schutz vor Kälte, Schutz vor Unwettern, Schutz vor wilden Tieren und vieles mehr, etwas sehr Grundlegendes ist, an dem sozusagen kein Wissensarbeiter vorbeikommt. Das seien sozusagen die Mindestexistenzbedingungen, auf denen alles andere ansetzt. Sie kennen die berühmte Theorietradition des Materialismus, der genau deswegen so heißt, weil er eben insbesondere den deutschen Idealismus darauf hingewiesen hat, dass eben jene Gedankengebäude, die da, oder Theorien, Konzepte, was auch immer, Weltsichten, die da in seinem Rahmen prozessiert wurden, das heißt im Rahmen des deutschen Idealismus, Kant, Hegel und wie sie alle geheißen haben, im Prinzip davon absieht, dass diese Herrschaften auch auf eine bestimmte soziale oder Grundvoraussetzung angewiesen sind. Dass sie eben ganz einfach materielle Grundbedingungen in Erwägung ziehen müssen. Die, und das war sozusagen eine der Pointen dieses Materialismus, die den ideellen Überlegungen vorgeordnet sind. Das Sein determiniert das Bewusstsein, hat dieser berühmte Spruch gelautet. Das Sein ist das Primäre. Die materielle Basis ist das Primäre und der ideologische Überbau das Sekundäre. Zuerst die landwirtschaftliche Arbeit, die für Nahrungsmittel sorgt, und dann die philosophische Tätigkeit. Ich möchte gleich betonen, dass diese Problemsicht eine gewesen ist, die sich eigentlich erst im Zuge der Etablierung dieses materialistischen Weltbildes herausgebildet hat und keineswegs, das sei mit allem Nachdruck betont, keineswegs bei seinem sogenannten Stammvater, bei Karl Marx, bereits in dieser Form zu finden ist. Karl Marx war auf diese Dialektik, hat höchste Aufmerksamkeit auf diese Dialektik von Basis und Überbau gelegt. Zumindest in seinen wissenschaftlicheren Schriften, in seinen reflektierteren Schriften. Es gibt eine ganze Reihe von politischen Schriften, wo man, wenn man sozusagen gewillt ist, die Dinge auch so lesen kann, dass er durchaus in englischer oder dann bereits vielleicht marxistisch-leninistischer Art und Weise die materielle Basis überbetont hat. Aber im Großen und Ganzen war Marx ja bewusst, dass eben der philosophische Überbau zum Beispiel die Produktionsbedingungen dann auch seinerseits wieder verändert und auf sie zurückwirkt und dass keineswegs mit den materiellen Ausgangsbedingungen eine ontologische Basis gelegt ist, auf der dann im Weiteren erst die philosophische wissenschaftliche Problemlösungstätigkeit ansetzt. Aber Sie wissen, im Rahmen der historischen Etablierung des Materialismus, insbesondere dann in seiner sowjetischen Form, in Form des Marxismus-Leninismus, ist natürlich die Primarität der Basis, der materiellen Basis, besonders herausgestellt worden. Das heißt, ein Marxist-Leninist hätte sofort zu dem Beispiel, das ich da vorher gebracht habe, Landwirtschaft, Philosophie, sofort dazu gesagt, ja bitte, selbstverständlich ist der Landwirt derjenige, der die wichtigen Problemlösungsaktivitäten setzt und der Philosoph wird der, die nachgeordneten, aber eigentlich entbehrlichen philosophischen Problemlösungen. Das heißt, dass diese Spezialisierung keine jetzt gleichberechtigte ist, sondern dass es eben gewisse grundsätzliche Wissensarbeiten, aber auch Arbeiten ganz allgemein gibt, die notwendiger sind, die wichtiger sind, als eben das, was da im Überbau prozessiert wird. Was wäre, ja?
Ist es dann im Grunde genommen anders formuliert, Angebot und Nachfrage?
Was anders? Was ist anders formuliert, Angebot?
Also kapitalistisch formuliert ist es eine Frage von Angebot und Nachfrage.
Verstehe ich jetzt nicht.
Ja, jeder braucht dann Käse, aber man kann schnell mal verzichten auf ihn, die Frage.
Naja, also grundsätzlich würde ich jetzt mal Angebot und Nachfrage schon so weit fassen, dass ich sage, es gibt eben auch, bitte schauen Sie sich um, es gibt eben schon auch sehr deutlich eine Nachfrage für philosophische Überlegungen, Weisheiten, nicht?
Weil wir alle was zum Essen haben.
Weil wir alle was zum Essen haben, das ist natürlich klar. Ne? Also man könnte natürlich jetzt schon sagen, wir sind eine Gesellschaft, die sozusagen dieses Essensproblem, das Nahrungsmittelproblem, grosso modo so weit gelöst hat, dass sie sich nun philosophischen Dingen widmen kann. Ne? Dürfte klar sein und
es gibt auch durchaus, also wenn man an so Armländer wie Albanien, die teilweise wirklich nichts zum Fressen haben, aber studieren wie nur was, also gibt es durchaus auch andere Belege. Das ist schon sehr vereinfacht, wenn man sagt, nur mit vollem Magen letztlich studieren. Stimmt einfach. Ist einfach de facto auch anders.
Ja. Sagen wir mal so, selbstverständlich, die Art von Wissen, die wir hier prozessieren und die hier gemeint ist, ganz einfach universitäres Wissen, wissenschaftliches Wissen, ne? Bedarf natürlich solcher materiellen Voraussetzungen wie einer Universität, eines funktionierenden Universitätsbetriebs, einer politischen Landschaft, die so weit darauf abstellt, dass sie halt diesen Betrieb finanziert, einer Gesellschaft, die nach wie vor zumindest halbwegs irgendwie gewillt ist, dieses Treiben hier zu finanzieren, ne? Vielleicht, weil sie gar nicht so genau weiß, was hier stattfindet, aber nichtsdestotrotz, also natürlich, das sind Bedingungen für das, was wir hier tun, und das sind in dem Sinn auch Voraussetzungen, also das heißt Dinge, die zuerst kommen. Stichwort Gesellschaft, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher bei dem Beispiel, ob man nicht sozusagen auch dahingehend argumentieren könnte, dass ja diese Gesellschaften wie Albanien zum Beispiel eine sehr lange Entwicklungsgeschichte oder eine relativ lange Entwicklungsgeschichte hinter sich haben, wo eben in einem anderen Gesellschaftssystem Bildung, universitäres Wissen als Wert etabliert wurde, der jetzt noch nachwirkt, obwohl sozusagen die sozialen Bedingungen nicht so sonderlich viel versprechen. Also dass da vielleicht eine gewisse Verwerfung historischer Art im Spiel ist, die dafür sorgt, dass ja eigentlich dann man doch sagen könnte, materialistische Voraussetzungen primär und ideelle Leistungen sekundär. Ne? Worauf ich eigentlich hinaus will, ich will diese Unterscheidung nicht als irrelevant zurückstellen. Selbstverständlich war das eine große Leistung von Marx und wirklich auch im, im Rahmen der abendländischen Philosophiegeschichte ein markanter Punkt, an dem er den guten Hegel darauf hingewiesen hat, dass sein ideelles Entwicklungskonzept eines absoluten Geistes ein Hirngespinst oder eine Kopfgeburt ist. Und indem er an dem Punkt er eben dafür plädiert hat, diese Kopfgeburt vom Kopf auf die Füße zu stellen. So war das diese schöne Bezeichnung da auf den Punkt gebracht. Nicht? Also es geht darum, sozusagen die Welt nicht nur zu interpretieren, sondern sie zu verändern. Es geht eben nicht darum, da philosophische Konstrukte zu erschaffen, die vielleicht in irgendwelchen universitären Hörsälen für Nachfrage schaffen, aber in Wirklichkeit keine Relevanz mehr für die sonstige Gesellschaft haben. Das ist eine sehr wichtige Überlegung, die ich voll unterschreiben möchte, die freilich meiner Meinung nach in ihrem bestimmten historischen Kontext, nämlich in dem des 19. Jahrhunderts, unter Umständen mehr Relevanz gehabt hat, als das heute der Fall ist. Selbstverständlich gibt es, und zwar nicht nur heute, sondern eigentlich in der ganzen Geschichte der Wissensarbeit, immer wieder Kopfgeburten. Das heißt, und wir werden ganz speziell darauf zu sprechen kommen, das heißt, Entwicklungslinien, Spezialisierungsstränge, die sich in Elfenbeinturmhöhen hinaufgeschwungen haben, wo eigentlich nicht mehr erkenntlich ist, was das Ganze eigentlich für einen Nutzen hat. Wo es eben auch für relativ spezialisiert oder differenziert denkende Menschen schwierig wird, wo die Wissenschaft selbst Probleme hat, nachzuvollziehen, welche Probleme da und mit welcher Relevanz da überhaupt prozessiert werden. Also selbstverständlich ist sozusagen der Marx'sche Hinweis auf diese materiellen Grundbedingungen des Denkens, der Wissensarbeit ein sehr wichtiger gewesen. Aber was wäre denn aus der Sicht meiner Eingangsüberlegungen zu dieser Überlegung von Marx zu sagen? Was könnte man da? Hat jemand vielleicht irgendwie? Im Prinzip habe ich alles, was ich mir dazu denke, bereits gesagt. Also insofern könnte man da bereits weiterschließen. Aber
ja? Ja, andersherum ist doch aber dann auch wieder so, dass eben nicht nur diese Existenzbedingungen sozusagen, dass man jetzt ein Brot hat, Rahmenbedingungen für das eine sind, sondern wiederum ist es auch ja umgekehrt, weil Marx schafft ja sozusagen die Rahmenbedingungen für eben den Bauern zum Beispiel. Also es ist ja eine gegenseitige
Alterität
ist es ja im Endeffekt, also wechselseitiges Ablösen.
Man könnte vielleicht dazu sagen, nicht, also Marx hat explizit darauf hingewiesen, dass es auch um die Rahmenbedingungen und die Produktionsbedingungen für den Bauern geht. Nicht? Keine Frage. Hegel hat sich darum relativ wenig geschert. Nicht? Obwohl er natürlich durch seine Arbeit, wie ich eingangs erwähnt habe, die entscheidende Grenze zwischen gewusst und ungewusst gezogen hat, auf der dann Marx seine spezifischen Problemlösungen angeboten hat. Nicht? Da hinten war er. Naja, also im Prinzip, ich meine, grundsätzlich muss man dazu sagen, das ist natürlich eine Unterscheidung, materielle Basis und ideologischer Überbau oder ideeller Überbau, die heute nach, weiß nicht, sagen wir mal 150 Jahren oder noch mehr, doch eine Geschichte hinter sich hat, die diese Unterscheidung meiner Meinung nach per se problematisch werden lässt. Stichwort Sowjetkommunismus, Stichwort Stalinismus, Stichwort Marxismus, Leninismus, aber natürlich auch Stichwort all der anderen sozialistischen und sonstigen Versuche, mit anhand dieser Unterscheidung da sehr, sehr grundsätzliche gesellschaftliche Ordnungen ins Leben zu rufen. Das ist eine Unterscheidung, die doch dafür gesorgt hat, zumindest, ich kann es jetzt nicht im Detail ausführen, aber zumindest in ihren Ausläufern dann dafür gesorgt hat, dass eine ganze Reihe von Dingen doch nicht so günstig, wenn man das so vorsichtig formulieren will, zustande gekommen sind, wie das vielleicht geplant gewesen ist. Auch ursprünglich von Marx geplant gewesen ist. Das heißt, das ist aufgrund ihrer historischen Vorbelastung zunächst einmal eine Unterscheidung, die ich persönlich nicht so gern verwende, weil damit viel mitgemeint wird, konnotiert wird, weil damit sozusagen in dem Moment, wo man das, Sie kennen das, das ist sozusagen ein großes Problem von philosophischen Begrifflichkeiten. In dem Moment, wo ich materielle Basis sage, werden marxistisch geschulte Denker oder Diskussionspartner sofort eine bestimmte Vorstellung von dem, was ich sagen will, haben. Ich bin damit sozusagen in ein Gleis eingebogen, das mich festnagelt, das sozusagen meine weitere Argumentation ein bisschen vororientiert. Insofern, ich meine, ist natürlich eine Problematik, dass sozusagen nahezu alle Begrifflichkeiten in der Philosophiegeschichte bereits vorbelastet sind und dass man als Philosoph oder als Wissenschaftler, als Theoretiker gar nicht umhin kommt, gewisse Begrifflichkeiten eben zu verwenden. Das ist sozusagen die eine Geschichte. Nicht? Nichtsdestotrotz neige ich dazu, mit solchen wirklich tiefgreifend vorbelasteten Begriffen vorsichtig umzugehen. Wie ihr das für euch handhabt, ist eine andere Sache. Ich denke, dass, ich weiß nicht, heutzutage Begriffe wie eben zum Beispiel Basisüberbau, aber natürlich insbesondere dann Kapitalismus oder ich weiß nicht, Klassengesellschaft und vieles mehr, was damit verbunden ist, doch viel mehr Historisches mit konnotieren, was im aktuellen Kontext dann vielleicht nicht mehr so relevant ist. Deswegen vermeide ich solche Begriffe, das ist der eine Punkt. Aber was für unseren Zusammenhang viel entscheidender ist, ist einfach der, dass ich im Hinblick auf eine Wissenstheorie, die ich da vorzulegen versuche, in einer gewissen Weise inkonsequent ist. Warum? Ich habe es bereits angedeutet, weil im Hinblick auf Wissensarbeit stets von einem immer schon ausgegangen werden muss. Es gibt diesbezüglich eben keine ontologische Basis, die nicht sofort im Zuge von Wissensarbeit selbst hinterfragt wird. Und diesbezüglich ist es aus heutiger Sicht sehr offensichtlich, dass auch, was an Existenzbedingungen, der Überlebenskampf, sozusagen, das ist ja nur provokant, aber doch Wissenskonzepte darstellen. Wir müssen nämlich zunächst einmal wissen, dass Überleben überhaupt etwas Positives ist, um das sozusagen als Wissensbasis stabilisieren zu können. Ein paar Herrschaften schmunzeln, natürlich, selbstverständlich ist Überleben was Wichtiges, was Sinnvolles, was positiv Gewertetes. Das würde ich so einfach nicht hinterfragen oder nicht in Zweifel stellen wollen, aber wenn Sie versuchsweise kurz einmal an das Überleben von Krebszellen zum Beispiel denken, also da ist der Überlebensbegriff vielleicht doch nicht so eindeutig positiv zu werten. Wenn Sie, was halt, um noch ein markanteres Beispiel ins Feld zu werfen, an das Überleben von, oder was auch immer, die Problemlösungsaktivitäten, das ist ein sehr strapazierter Begriff in dem Zusammenhang, von Selbstmordattentätern denken. Die stellen sozusagen das eigene Nicht-Überleben als akzeptierte Begleiterscheinung dessen heraus, was sozusagen ihre obersten Werte da sind. Die glauben zu wissen, dass eben nicht Überleben, sondern Nicht-Überleben der positive Wert ist. Zumindest in ihrem sozialen Kontext. Das heißt, das ist das Fatale an der Geschichte. Die moderne Gesellschaft ist bereits so heterogen organisiert, ist bereits so differenziert in ihren spezifischen Problemsichten, in ihren spezifischen Unterscheidungen zwischen gewusster und nicht gewusster Welt, dass sogar vereinzelt vielleicht, aber doch Phänomene vorstellbar sind oder Zusammenhänge vorstellbar sind, in denen Überleben nicht ein positiver Wert ist. Und das macht sozusagen diese materialistische Herangehensweise an Wissensarbeit per se problematisch. Wenn sich ein einziges Beispiel finden lässt, in dem eben sozusagen die materielle Voraussetzung, die materielle Basis nicht in der Art und Weise argumentiert werden kann, wie das in diesem Konzept vorgesehen ist, naja, dann ist das Konzept selbst vielleicht nicht zutreffend. Dann, das ist mein Vorschlag, sollte es durch ein konsequentes Konzept ersetzt werden, das eben tatsächlich Wissensarbeit als immer schon stattfindend markiert. Und damit darauf hinweist, dass all das, was ich hier an sozialen, an gesellschaftlichen Zusammenhängen erörtere, im Prinzip auch für Phänomenbereiche gilt, die sozusagen vielleicht auf weiß nicht, biologischer Ebene, auf molekularer Ebene, chemischer, physikalischer Ebene ablaufen. Dass auch dort gewisse einander bedingende, wie immer man das nennen will, Wissensstände dafür sorgen, dass andere Wissensstände stattfinden können und die wieder dafür sorgen, dass wieder andere Wissensstände sich herausbilden und wieder andere Wissensstände dafür sorgen, dass die ersten Wissensstände ihre Betriebsbedingungen finden. Das heißt, das, was weiß ich, die anorganischen Moleküle, die anorganischen Atome dafür sorgen oder chemischen Verbindungen dafür sorgen, dass sich Molekülverbindungen bilden können, die wieder dafür sorgen, dass da sich sozusagen in, wie soll man das anders formulieren, in gegenseitigem zur Verfügung stellen von Komplexität Entwicklungen stattfinden können, die auf immer höheren Niveaus der Aktivitäten, die da stattfinden, dann dafür sorgen, dass biologisches Leben entsteht, dass letzten Endes soziales Leben entsteht und dass wir heute als moderne Philosophen eben diesbezüglich so abstrakt denken können, dass wir sagen, auch, was weiß ich, das Wissen, das sich jetzt in einem Kirschbaum manifestiert hat, das biologische Wissen, das chemische Wissen, das molekulare Wissen, das sich in einem Kirschbaum manifestiert hat, beruht im Kern auf ähnlichen oder auf analogen Betriebsbedingungen wie das, was wir Menschen hier aktuell prozessieren. Das heißt, Wissensarbeit hat diesbezüglich immer schon stattgefunden und was als wichtigere Wissensarbeit oder als wichtigeres Wissen, als wahreres Wissen jeweils herausgestellt wird, ist natürlich bedingt von den jeweiligen historischen, sozialen und sonstigen Kontexten, die dafür sorgen, dass das Wissen, dieses wahre Wissen, dieses besondere Wissen, seine Betriebsbedingungen vorfindet. So wie die Universität hier aktuell dafür sorgt, dass wir hier diese Art von theoretischer Vorlesung überhaupt halten können. Nochmal der Hinweis auf dieses Zusammenwirken von ökonomischen und epistemologischen Aspekten. Selbstverständlich, und diesbezüglich ist Marx voll recht zu geben, selbstverständlich wäre diese Art der Wissensarbeit, naja, eigentlich nur halb dargestellt, wenn wir nicht darauf hinweisen würden, dass eben dieser ganze Kontext dazu notwendig ist. Nicht? Wie wir vorher gesagt haben, dass eben auch unsere Gesellschaft ein bestimmtes Problembearbeitungsniveau erreicht haben muss, um überhaupt sich sowas wie Universitäten leisten zu wollen. Vielleicht ein kurzes oder erläuterndes historisches Beispiel diesbezüglich. Russland, das ja in seiner Randstellung zu Europa besondere historische Entwicklung durchlaufen hat, hat interessanterweise einen Wissenschaftsbetrieb gekannt, bevor grosso modo in der Gesellschaft ein grundsätzlicher Bedarf für Wissen vorhanden gewesen ist. 1725 ist in St. Petersburg die Akademie der russländischen Wissenschaften gegründet worden, und zwar deswegen, Sie kennen wahrscheinlich diese Geschichte vom Zar und Zimmermann, weil der gute Peter der Große in seiner Jugend nach Europa gereist ist und dort eine ganze Reihe von europäischen Errungenschaften für sehr sinnvoll kennengelernt hat, als sinnvoll kennengelernt hat und die dann sozusagen per Dekret nach Russland expediert hat und einfach dort gesagt hat, wir bauen dort jetzt zunächst einmal eine große Stadt, ne? St. Petersburg wurde ja dort aus dem Sumpf gestampft, eine künstliche Stadt nach europäischem Vorbild, also die großen europäischen Städte, Paris, Wien auch natürlich und sonstige sind das Vorbild für diese Stadt gewesen und auch die Einrichtungen dieser Stadt, nämlich auch ein Wissenschaftsbetrieb, sind die Vorbilder für diese Schaffung ex nihilo gewissermaßen gewesen. Das ging so weit, dass der gute Peter auch die Wissenschaftler und nicht nur das, sondern auch die Studenten aus Europa importieren musste, nicht? Also nach St. Petersburg locken musste, um dort überhaupt problemlösende Wissensarbeiter zur Hand zu haben. Die russländische Gesellschaft war in ihrem Entwicklungsstadium noch nicht so weit, dass sie Probleme gehabt hätte, die in irgendeiner Art und Weise, jetzt grosso modo gesprochen natürlich, die in irgendeiner Art und Weise durch wissenschaftliche Problemlösungsversuche gelöst werden hätten können. Die ersten zwei Generationen der Studenten in St. Petersburg sind aus dem westlichen Ausland geholt worden. Genauso wie die ersten drei, vier Generationen an Gelehrten, an Professoren dort aus dem Ausland geholt worden. Also der Hinweis, dass dort sozusagen auch etwas versucht wurde, wie wir vorher mit dem blöden Beispiel von Kinshasa da zu verdeutlichen versucht habe, oder wie ich das versucht habe, dass dort auch etwas versucht wurde, was nicht ganz dem Kontext entsprochen hat. Diese Gründung, nicht nur diese, aber auch diese, hat natürlich entscheidende Konsequenzen für die russländische Entwicklung gehabt und hat im Weiteren dann auch die Aufmerksamkeit, über viele weitere Vermittlungsschritte selbstverständlich, die Aufmerksamkeit für ein sozialtheoretisches Konzept geschürt, das eigentlich auch für europäische Probleme geschaffen worden ist. Der gute Marx hat sich ja bekanntlich am deutschen, am französischen, am britischen Kontext orientiert und hat die Probleme der kapitalistischen Gesellschaft seiner Zeit zu beschreiben und zu lösen versucht und hat in keiner Weise die russländische Gesellschaft vor Augen gehabt. Zur Zeit der Abfassung seines Kapitals und des Manifest und vieler seiner Schriften hat er noch nicht einmal große Vorstellung davon gehabt, was denn in Russland vor sich geht. Nur mal, um sozusagen da auch ein bisschen eine Ahnung davon zu geben, um was es hier in dieser Lehrveranstaltung noch im Weiteren gehen wird. Keine Angst, es wird nicht spezifisch um den sowjetischen Wissenschaftsbetrieb gehen, es wird um unser Ort der Wissensprozession gehen, es wird sozusagen um die Bedingungen der Wissensarbeit in der modernen Gesellschaft gehen und um die Problematik der Entlohnbarkeit, der Remunerierbarkeit, sprich der Warenfähigkeit dieses Wissens. Vielen Dank für heute.